und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg,
Achmed Madisch aus Frankfurt
und Jochen Labens aus Siegen.
Und wir wollen gar nicht so viel über uns reden, sondern in der heutigen Folge, da geht es um das Thema erweiterte Diagnostik, wenn's im Bauch drückt. Was ist sinnvoll? Achmed, ich möchte doch gern mal Grüße an dich richten nach Frankfurt und einfach mit dir loslegen. Was wollen wir denn unseren Zuhörern heute mitgeben bei diesem Thema?
Ja, wir hatten ja in der anderen Folge die allgemeine Diagnostik besprochen und jetzt geht's darum, wie wir denn die Diagnostik erweitern, wenn eben diese Basisdiagnostik unauffällig ist. Und da kann man ja einiges machen, ob man es immer bei jedem Patienten sofort die Diagnostik durchzieht oder vielleicht erstmal auch mit einer probatorischen Therapie beginnt. Das muss man sehr individuell entscheiden, aber es gibt dann doch die ein oder andere Tests und ich nenne da erst einmal sicherlich die Atemteste, wo es um die Kohlenhydratmalabsorption geht, Laktose, Fructose, Sorbit. Diese drei Atemteste werden im Übrigen auch häufig durch die Patienten eingefordert und es macht sicherlich viel Sinn, dass man diese Atemteste dann auch natürlich individuell je nach Symptomatik auch des Patienten durchführt. Und dann haben wir ja auch noch den Laktulose-Atemtest, wo es dann um die bakterielle Fehlbesiedlung geht. Sicherlich an dieser Stelle auch zu sagen, dass die natürlich korrekt durchgeführt werden müssen, die Atemteste, sonst misst man einfach nur Hausnummern. Und ich habe da immer so eine Diskussion mit Jochen Labens. Vielleicht, Jochen, kommst du da auch nochmal mit rein, weil ich eher so auf dem Standpunkt stehe, warum muss man denn diese Atemteste durchführen oder kann man auch erstmal eine Ernährungsintervention machen, dass man mal Laktose reduziert, dass man mal Sorbit reduziert oder Fructose und guckt, ob das einen Einfluss auf die Symptomatik hat. Jochen Labens ist eher auf dem Standpunkt, nein, saubere Diagnostik, um dann eben auch gezielt vorgehen zu können. Ich glaube, so langsam hat mich Jochen auch über die Jahre überzeugt, dass das sehr sinnvoll ist. Aber vielleicht, Jochen, sagst du auch nochmal was dazu. Du bist ja ein Verfechter von der sauberen Diagnostik der Kohlenhydratmalabsorptionsstörung. Und welche machst du dann auch alle drei oder machst du im Intervall dann nach und nach die Atemteste? Wie machst du es in der Praxis?
Also ich bin in der Tat ein Verfechter dieser Atemtests. Vielleicht nochmal einmal kurz zur Rekapitulation, was Basisdiagnostik ist. Anamnese, körperlicher Befund, Ultraschall, Labor und Endoskopie. Das sind, glaube ich, die Dinge, die zur Diagnosestellung dann auch irgendwo dazugehören. Also ich führe diese Atemtests durch, wenn begründeter Verdacht besteht, dass da was gefunden werden könnte. Also nahrungsabhängige Beschwerden auftreten. Und ich gebe dir völlig recht, natürlich kann man auch versuchen, probatorisch etwas wegzulassen, mal zu gucken, was passiert. Das hat aber auch einen erheblichen Placebo-Effekt. Das muss man wissen, ja, wenn irgendeine diätetische Intervention gemacht wird, das kennen wir von Gluten weglassen und ähnlichen Dingen, dann hat das auch einen gewissen Placebo-Effekt und ich generiere damit eine Diagnose, die Patienten dann zeitlebens nicht loswerden. Wenn ich einen Atemtest mache und der ist pathologisch, dann habe ich einen Begründung dafür, dass ich eine Eliminationsdiät mache. Mal ganz abgesehen davon, der Atemtest dauert 2-3 Stunden, je nach Test, aber die Eliminationsdiät, da bist du mal locker bei 2-4 Wochen pro Substanz. Das heißt, das Ganze zieht sich auch in die Länge. Und das ist für mich so die Begründung. Ich möchte gerne eine sichere Diagnose haben. Ich möchte sie relativ schnell haben und das als Basis dann für eine Eliminationsdiät.
Ich will da gerade nochmal so ein bisschen einhaken. Meine Patienten beklagen oft, dass doch die Warteliste und die Wartezeit für diese Atemtests sehr, sehr lang ist. Und da muss ich ihnen recht geben. Wir alle bemühen uns und machen viele dieser Tests, aber sie werden nicht mehr überall angeboten, sodass Menschen möglicherweise gar keinen Ort finden, wo sie den Test durchführen können oder tatsächlich Wartezeiten von 6 Monaten und aufwärts haben. Und in diese Ungeduld hinein kommuniziere ich oftmals, dass man aus meiner Sicht schon ein Ernährungssymptom-Tagebuch führen kann. Ich habe einige Menschen, die damit so ein bisschen in eigenverantwortlich erlernen, was ihnen eigentlich gut tut und was nicht. Das ist sozusagen etwas softer als eine harte Diagnose. Und dann gibt es auf dem Markt ja auch Ernährungssymptom-Tagebücher mit so echten Belastungstabellen, wo einfach mal so Cluster von Lebensmitteln gebildet werden, die häufig unverträglich sind, wo die Menschen wie so in einem Arbeitsbuch selber ein bisschen rumspielen können. Ansonsten stimme ich euch beiden völlig zu. Ich glaube auch, für eine lebenslange Ernährungsumstellung ist der Atemtest der Goldstandard. Was haltet ihr denn von den Atemtests aus dem Internet, die man zu Hause selber macht?
Also ich persönlich habe damit keine Erfahrung oder ich muss sagen, sehr wenig Erfahrung. Es gibt schon mal Patienten, die so etwas mitbringen. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, und vertraue diesen Ergebnissen nicht so ganz. Ich vertraue aber auch oftmals nicht Befunden, die ich aus anderen Praxen oder von anderen Kolleginnen und Kollegen bekomme, weil ich sehe, dass diese Atemtests oftmals auch nicht adäquat durchgeführt werden. Ja, da wird entweder zu kurz gemessen, es wird irgendwo nicht geguckt, ob Symptome aufgetreten sind, es werden die Dinge fehlinterpretiert, wenn ich nach 15 Minuten schon einen starken Anstieg der H2-Konzentration habe, nach Zufuhr von Laktose wird gesagt, das ist Laktoseintoleranz, was ja dann an der Stelle wahrscheinlich nicht stimmt. Und das sind, glaube ich, die Dinge, diese Atemtests, die müssen wirklich professionell durchgeführt werden und professionell analysiert werden, dann sind sie hilfreich. So wie sie oft gemacht werden, und ich glaube, da fallen auch diese Internettests drunter, sind dann problematisch in der Interpretation.
Ja, ich kann da Jochen nur zustimmen. Wenn man sie macht, dann will man natürlich ein belastbares Ergebnis haben, weil natürlich die Konsequenz ja eine langfristige ist und deswegen ist das so wichtig. Aber Martin, du hast es auch gesagt, die Verfügbarkeit ist ja deutlich zurückgegangen. Man kann ja vieles Corona anlasten, aber da sind die Atemteste auch letztlich der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen, weil man natürlich die Patienten auch nicht in der Praxis haben wollte über 2, 3, 4 Stunden und dann auch noch einatmen, ausatmen. Und so haben viele dann auch die Atemtest-Durchführung eingestellt und jetzt nicht wieder begonnen. Und da muss man auch ehrlicherweise sagen, das liegt natürlich auch an der Vergütung. Ich weiß nicht, das sind so 6, 10, 12 Euro, die man für die Durchführung des Atemtests bekommt. Und das ist dann schon auch ein bisschen Dilemma, wenn es um die Verfügbarkeit geht, wenn man sie denn durchführt. Also das stimmt schon, viele bieten es gar nicht mehr an und insofern haben wir da auch lange Wartezeiten. Aber sicherlich ist da eben die Alternative nicht die Teste aus dem Internet, weil sie eben dann in Teilen nicht sauber durchgeführt werden und dann Hausnummern gemessen werden. Aber ich gehe mal weiter von den Kohlenhydraten jetzt weg zum Histamin, weil das wird natürlich von vielen Patienten auch immer wieder angebracht. Kann es nicht eine Histaminunverträglich sein? Und wir können ja die Diaminoxidase messen, wir können Methylhistamine im Urin messen. Machst du das, Martin, wenn Patienten zumindest mal meinen, Histamin könnte ein Problem sein? Oder sind das dann auch nur ja Hausnummern, die man misst? Und ist die Ernährungsintervention da eigentlich viel wegweisender?
Na, ich horche da ja auch immer auf den Jochen, der uns sozusagen doziert, dass das Wichtigste Zuhören ist. Und so ist es bei der Histaminintoleranz auch. In unserer Leitlinie steht da drinnen, die Histamintoleranz gibt es in irgendeiner Form. Im Kommentar steht aber auch drinnen, und das wissen sozusagen alle, die sich damit beschäftigen, die echte Histaminintoleranz oder die Histaminintoleranz, die die Lebensqualität beeinträchtigt, ist im Prinzip etwas Seltenes. Jetzt kommt die Diskrepanz, dass das Internet suggeriert, das sei etwas Häufiges und die Menschen das dann oft bei sich spüren und eine Diagnostik haben wollen. Und da halte ich mich an die Leitlinie, die sagt uns ja ganz klar, wenn wir den Verdacht haben, dass Histamin Beschwerden verursacht, was ja durchaus möglich ist, dann braucht es eine Ernährungsumstellung, um das auszutesten, weil wir aktuell medizinisch überhaupt keine Tools in der Hand haben, keine validen Tests in der Hand haben, mit denen wir eine Histaminintoleranz testen können, bestätigen können oder ausschließen können. Also auf allen Ebenen gibt es eigentlich keinerlei Diagnostik und dann kann man sich das sparen. Und das auch, obwohl man natürlich Histamintests kaufen kann. Ja, kaufen kann ich Labortests auf Diaminoxidase im Blut, im Stuhl, wo auch immer. Ich kann Labortests auf histaminabbauende Enzyme kaufen. Ich kann im Urin Histamin oder Histaminmetabolite bestimmen. Aber zu all dem sagt die Leitlinie, braucht's nicht, ist medizinisch nicht etabliert, sondern wenn man eine Histaminintoleranz tatsächlich diagnostizieren möchte, dann soll man mal 2 Wochen ganz streng die histaminreichen Lebensmittel meiden. Und wenn dann die Beschwerden deutlich gebessert sind, dann soll man eine Belastungsprobe machen mit einem histaminreichen Lebensmittel. Da bietet sich sozusagen ein gut gereifter Käse an. Und wenn die Beschwerden dann wiederkommen, dann hat man so einen gewissen Bestätigungsgrad mit einer relativ guten Sensitivität und auch einer gewissen Spezifität. Aber bei der Histaminintoleranz stellt sich auch die Frage, bei welchen Menschen sollen wir eine derartige Ernährungsumstellung überhaupt empfehlen? Was meint ihr denn dazu?
Das ist keine einfache Frage. Meistens kommen die Patienten ja mit der selbstgestellten Diagnose oder auswärtig gestellten Diagnose, ich habe eine Histaminintoleranz. Und das ist so im Kleinhirn eingebrannt, dass es ausgesprochen schwierig ist, diese Diagnose wegzunehmen. Und deshalb experimentiere ich da schon manchmal mit gewissen Tests. Die Diaminooxidase im Blut ist aus meiner Sicht sinnlos. Ja, die korreliert auch nicht mit der Diaminooxidase in der Dünndarmschleimhaut. Und die ist ja letztendlich entscheidend für die Histaminintoleranz, über die wir reden, also die nahrungsmittelinduzierte. Ich habe das über eine ganze Zeit jetzt gemacht, dass ich aus den Duodenalproben die Aminooxidase habe bestimmen lassen. Bei Frau Professor Tannapfel, die macht das auch sehr gut und zuverlässig, die war immer normal. Also ich habe nicht einen einzigen Befund, wo Patienten gesagt haben, ich habe eine Histaminintoleranz und die Diaminooxidase wäre vermindert gewesen in den Biopsien. Das, was ich ganz gerne mache und wo ich auch manchmal was finde, ist tatsächlich 24-Stunden-Urin auf Methylhistamin-Ausscheidung. Ich sage den Leuten immer, an einem Tag, an dem sie Beschwerden haben, sammeln, Probe dann abgeben. Wenn sie keine Beschwerden gehabt haben, auch keine Probe abgeben. Und da findet man dann manchmal doch etwas. Und das könnte dann ein Hinweis zumindest auf eine histaminvermittelte Erkrankung sein. Das muss keine Histaminintoleranz sein. Das kann ja auch eine Mastzellerkrankung sein. Aber das ist so ein Test, den ich ganz gerne mache, um irgendwas Objektives in der Hand zu haben. Ansonsten bin ich völlig bei dir, Martin. Der beste Weg ist Eliminationsdiät. Wenn das was bringt, dann ist ein begründeter Verdacht da und dann diese Reexposition, dann ist das etwas, was mich zumindest in der Diagnose unterstützt oder sicherer macht.
Das finde ich total spannend, dass du das Methylhistamin im Urin bestimmst an Tagen, wo die Menschen Beschwerden haben. Dann kommt, wenn du jetzt eine Erhöhung hast, automatisch die Frage zurück, was hat das für eine therapeutische Konsequenz? Und in der Situation führst du dann die Erhöhung in Zusammenhang mit den Beschwerden auf Nahrungshistamin zurück oder ist es in der Darm entstehendes Vergärungs-, also Verdauungshistamin?
Wissen wir an der Stelle tatsächlich nicht, aber das ist etwas, wo ich dann weitermache, ja, dass man zum Beispiel Expositionsversuche oder Eliminationsversuche macht, dass man weitere Laborparameter bestimmt. Du kannst ja auch Histamin im Blut bestimmen, Tryptase im Blut bestimmen. Also das sind so Patienten, wo ich eine weitere Diagnostik für sinnvoll halte, weil zumindest die Möglichkeit einer Histamin, ich sage es mal vorsichtig, assoziierten Erkrankung vorliegen kann. Und in Einzelfall, das ist jetzt wirklich auch nur ein Einzelfall, habe ich dann auch mal eine systemische Mastozytose auf diesem Weg gefunden. Aber das sind natürlich Kuckuckseier, da kann man nicht drauf setzen. Aber ich brauche irgendwo auch einen Befund, um Diagnostik oder weitere Diagnostik dann wirklich begründen zu können. Denn wenn ich bei jedem, der sagt, er hätte eine Histaminintoleranz, anfange, alles so durchzuspielen, was es auf dem Markt gibt, das führt ins Nichts oder in die Katastrophe, je nachdem, wie man das betrachtet.
Na, ich sehe schon, so ein bisschen eiern wir dann ja doch an der einen oder anderen Stelle rum, muss man schon auch bei dem Histamin-Thema sagen. Ich glaube, da ist auch die Spannbreite groß, auch der Experten zwischen, ja, man kann da ja stundenlang Vorträge hören dazu, wie man das aufschlüsselt und man kann es sehr pragmatisch sehen und ich glaube, irgendwie bleibt es, also für mich, muss ich ehrlicherweise sagen, immer ein schwieriges Thema und ja, Bestimmungen kann man machen, aber die Ernährungsintervention ist dann vielleicht auch der Weg, den man ganz pragmatisch in der alltäglichen Praxis wählen kann. Aber man muss eben auch ehrlicherweise sagen, das hatten wir ja gerade auch bei den Kohlenhydraten. Da haben wir natürlich auch diesen gewissen Placebo-Effekt. Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber Martin, du hattest ja auch die Reexposition dann unbedingt mit eingebaut, um dann so ein bisschen das On-Off dann auch nachzuweisen. Also ich glaube, man kann mehrere Wege gehen, aber es ist schwierig. Aber ich würde mal in dem Zusammenhang vielleicht mal vom Histamin weggehen und nochmal so ein Reizthema ansprechen, wenn es um erweiterte Diagnostik geht. Das sind die Leaky Gut Marker, die ja uns auch die Patienten mitbringen, also das Zonulin und andere Marker. Da ist es ja mittlerweile so, dass man, mir geht's persönlich so, doch schon relativ gereizt reagiere, wenn Patienten mir die vorlegen und sagen, ja, da habe ich jetzt eine Barrierestörung und wir müssen doch jetzt da was machen. Und es kostet wirklich viel Zeit und viel Kraft, die Patienten da auch wieder von weg zu bekommen, dass das ein Marker ist, auf den wir gezielt reagieren können. Wir wissen natürlich, dass auch bei den funktionellen Störungen, Reizdarm und Co., eine Barrierestörung zugrunde liegt, aber sie ist sicherlich nicht nachzuweisen mit den Markern, die wir im Moment zur Verfügung haben, in den entsprechenden Stuhlökogrammen etc. Und insofern ist das ein schwieriges Thema, kommt eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, fast täglich vor. Das ist also kein Einzelfall mehr und kostet viel Zeit, die Patienten da auch wieder wegzubekommen. Und da die Frage in die Runde, Jochen, was sagen wir den Patienten, wenn sie sagen, ja, hier Zonulin erhöht, ich habe eine Barrierestörung, wie geht's jetzt weiter?
Also ich persönlich sage den Patienten immer, ich erlebe das natürlich genauso wie du, Leaky Gut ist keine Diagnose. Ja, sondern Leaky Gut ist möglicherweise ein Phänomen, was vielleicht bei Gesunden oder auch bei Kranken völlig unabhängig von der Erkrankung auftreten kann. Das hast du ja bei einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung, genauso wie vielleicht bei dem einen oder anderen mit Reizdarm. Also keine Erkrankung, das ist schon mal das Wichtigste. Ja, genauso wie ein Blutwert, ein erhöhter Leberwert jetzt nicht gleichzusetzen ist mit einer speziellen Erkrankung. Und für mich ist das immer wieder mal ein Anlass, den Patienten zu sagen, zumindest wenn noch keine andere weitere Diagnostik gemacht ist, dass man einmal Diagnostik macht und guckt, gibt es eine strukturelle Darmerkrankung. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich diesem Laborwert keine Bedeutung zumessen. Und ich werde auch die Patienten nicht darauf festnageln und sagen, sie haben hier ein Leaky Gut Problem. Ich weiß aber, dass das schwierig ist. Das muss ich ganz klar sagen. Bin gespannt, was Martin in seiner Sprechstunde macht, wenn er mit einem Leaky Gut konfrontiert wird.
Ja, spannende Frage. Also es ist ja erstmal so, dass dieser Leaky Gut Marker und der Hauptmarker ist irgendwie das Zonulin, ist ja wissenschaftlich ein extrem spannender Wert. Ja. Der kommt ja eigentlich aus der Zöliakie-Forschung und da hat ihn der Alessio Fasano, das ist ein Kinderarzt aus Boston, der hat ihn in der Zöliakie-Forschung entdeckt und hat ja ursprünglich geglaubt, er hätte jetzt einen ganz spezifischen Marker für die Zöliakie, die für diejenigen, die es nicht wissen, im Prinzip auch eine Barrierestörung am Darm ist. Er hat relativ rasch festgestellt, es ist leider kein spezifischer Marker für die Zöliakie und hat dann auch noch schmerzlich lernen müssen, dass es auch kein spezifischer Marker ist, mit dem man die Barrierestörung, also der Darm leckt, spezifisch nachweisen zu können, weil dieser Marker Zonulin keiner einfachen Kinetik folgt. Der ist nicht so, niedrig ist gut und hoch ist schlecht oder andersrum, sondern der macht eigentlich, was er will, weil er eigentlich ein Botenstoff ist. Er ist ein Signalstoff, mit dem das Epithel, also die Schleimhaut, für sich selber regelt, wie sozusagen die Öffnungswahrscheinlichkeit für große Moleküle geregelt wird, also wie diese Gap-Junctions aufgehen. Und darum muss man eigentlich, wenn man Standardwerte erheben möchte, muss man die Leute eigentlich erstmal 48 Stunden hungern lassen, damit man den ganzen Verdauungsapparat runterfährt. Und das ist ja nicht zumutbar. Das heißt, wie reagiere ich, wenn ich diesen Marker habe? Erstmals freue ich mich immer, dass der Alessio Fasano uns so ein schönes wissenschaftliches Geschenk gemacht hat. Und dann erkläre ich den Menschen, dass der Marker des Zonulin einfach sehr, sehr verführerisch ist, weil man was messen kann, aber dass wir leider Hausnummern messen und dass ein guter Arzt einfach die natürliche Intelligenz nutzt und die natürliche Intelligenz sitzt zwischen den beiden Ohren und nennt sich Gehirn und man hört einfach zu, was fehlt dem Menschen, dann erarbeitet man, was sinnvolle therapeutische und diagnostische Maßnahmen sind. Und da bin ich dann wieder bei euch beiden. Das Thema Leaky Gut, so ein bisschen stellt sich der Bauch auf. Da kriegen wir als Ärzte selber Reizdarm. Aber wir müssen damit umgehen, weil die Menschen mit diesen Befunden kommen und Antworten haben wollen.
Meistens ist es ja so, dass letztlich diejenigen, die diese Wertebestimmung, die Ökogramme veranlassen, ja nicht mit diesen Patienten sprechen. Das ist ja schon ein Dilemma. Andere bestimmen das und wir dürfen darüber reden. Also mich nervt das, muss ich ehrlicherweise sagen, aber du hast recht, wir müssen da schon die Geduld aufbringen, aber wir haben natürlich in unserer ja 3-, 4-, 5-Minuten Medizin da dann auch nicht immer letztlich die Zeit, in die Breite das Konzept zu erklären, dass das keinen Sinn macht und dass wir andere Wege gehen. Also insofern, ich finde, das bleibt ein schwieriges Thema. Aber wir müssen uns da hast du vollkommen recht, dann kurz die Zeit nehmen und die Patienten da wegbekommen und wieder auf einen realistischen Diagnostik- und Therapiepfad dann zu bringen und dann auch realistische Therapieziele dann auch zu besprechen.
Wir haben heute schon eine ganz breite Runde eigentlich gedreht und haben positive Testungen und 2 negative Testbereiche benannt. Vielleicht zum Abschluss gerade noch, was ist denn die positive Stuhldiagnostik, die eigentlich beim Hausarzt oder spätestens beim Gastroenterologen durchgeführt werden sollte? Calprotectin, Elastase fällt mir da ein. Jochen, machst du das regelmäßig?
Also ich mache das schon in gewisser Regelmäßigkeit, muss ich sagen, weil das Parameter sind, mit denen ich auch was anfangen kann. Wenn ich ein ständig signifikant erhöhtes Calprotectin habe, dann lässt mich das nicht in Ruhe und dann möchte ich gerne wissen, wo die Ursache dafür ist. Und wenn ich deutlich erniedrigte Elastasewerte im Stuhl habe bei jemand, der eine dazu passende klinische Symptomatik aufweist, dann veranlasst das bei mir auch weitere Diagnostik. Also diese beiden Werte haben für mich schon einen hohen Stellenwert in der täglichen Routine.
Ja, ich finde, das ist handfest, muss man sagen. Da stecken bei Erhöhungen, Erniedrigungen wirkliche Probleme dahinter. Und dem kann man dann nachgehen und dann macht man auch richtige Diagnosen. Also insofern stimme ich dir absolut zu. Das sind handfeste Parameter, die einfach bei Diarrhoe und anderen Problemen einfach zum Einsatz kommen und in der Routine zum Einsatz kommen müssen.
Damit kommen wir jetzt eigentlich fast schon zur Schlussrunde. Ahmed, was ist denn aus deiner Sicht die wichtigste Message, die die Menschen heute mitnehmen sollen?
Ja, ich würde fast sagen, weniger Diagnostik ist mehr. Natürlich kann man erweiterte Diagnostik und sinnvolle Diagnostik ergänzen. Ich glaube, so im Mittelpunkt die Kohlenhydratmalabsorptionsstörung, die Atemteste und dann das, was wir gerade genannt haben, Elastase, Calprotectin, das sind so für mich die handfesten erweiterten diagnostischen Möglichkeiten im Rahmen so von Bauchproblemen und Beschwerden.
Also aus meiner Sicht ist es wichtig und ich glaube, da haben wir auch einen gewissen Konsens erzielt, wie wir mit diesem Thema Histaminintoleranz umgehen. Und ich finde diesen Ansatz und wenn wir den auch in der Breite weiterhin vertreten, wir machen Eliminationsdiät und Reexposition, das ist wahrscheinlich der beste diagnostische Test, der überhaupt verfügbar ist und das vielleicht an der einen oder anderen Stelle unterstützt durch Histaminabbauprodukte im Urin, dann kommen wir an der Stelle weiter und schaffen Fakten, mit denen wir und hoffentlich dann auch die Patienten umgehen können.
Ich möchte gerade noch abrunden. Meine Kernmessage heute ist so ein bisschen Leaky Gut ist total spannend und Zonulin ist ein schöner wissenschaftlicher Parameter und Menschen, die sich dafür interessieren. Ich rate eher, einen guten Arzt zu haben, der zuhört und derjenige, der sich viele Tests leisten kann, ist nicht immer im Vorteil, sondern manchmal ist er auf der falschen Spur. Das war's für heute auf der Verdauungscouch. Unser Thema war erweiterte Diagnostik, wenn es im Bauch drückt. Und ich glaube, wir haben in dem Zusammenhang jetzt einiges diskutiert und fachlich einordnen können. Gelernt haben wir, es gibt, wenn man gut zuhört und einen guten Arzt hat, gute Tests. Das sind zum Beispiel die Kohlenhydratmalabsorptionstests oder spezielle Stuhltests. Und es gibt Tests, die sind ein bisschen umstritten und sind nicht ganz so wegweisend. Oder man braucht einen Experten dafür, dass man das interpretieren kann. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.